Der Vier-Augen-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 6 des Unter-Vier-Augen-Podcasts, wie immer mit Johannes und mit
Marius.
Ja, Marius, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Immer wieder gern.
Wir haben uns für die Folge 6 etwas, ja, schon Besonderes diesmal ausgedacht. Aber was wir heute ja eigentlich hier hauptsächlich mal besprechen wollen, ist sozusagen die Geschichte unserer Internetanfänge sozusagen. Ne? Mhm. Also wie wir als Vier-Augen, wobei ich die Frage ist, wie ist es zu Vier-Augen gekommen?
Ja? Alle
wie
drei
wir damals losgelegt haben.
Ne? Ja, das mit den Vier-Augen war damals ganz klar. Alle drei Gründungsmitglieder haben damals Brille getragen. Ich trage jetzt mittlerweile keine Brille mehr und Vier-Augen. Und das gab es noch nicht. Ich meine, wenn du jetzt Vier-Augen googelst, kommst du natürlich vor allem auf das Vier-Augen-Prinzip und so weiter. Was ja Basis für viele Arbeitsabläufe ist, bei uns auf der Arbeit auch. Ich mache irgendwas, jemand, der druckt was aus und schaut drüber, ein Chef schaut drüber und dann geht's erst nach draußen. Also von daher hat es jetzt gepasst. Ich meine, wenn ich meine Kontaktlinsen als Augengläser nehme, dann ist es immer noch vier Augen, nur sind es jetzt halt keine drei mehr, sondern aktuell nur noch zwei, aber ja.
Jetzt sind wir zwei Vier-Augen,
ja. Genau.
Es gab auch mal die 3-4-Augen.de.
Genau, also
die
das Domain war der Anfang.
Hatte ich tatsächlich ja auch mal reserviert.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, 4-Augen.de war damals aber belegt, wo ich mich selber ein bisschen geärgert habe, dass es die nicht gab, aber 4-Augen.com hat natürlich dann nochmal ein bisschen professioneller, internationaler als DE gewirkt.
Ja.
Und dann 4-Augen.com, ja, damit hat es dann prinzipiell angefangen, genau.
Weißt du noch, was für eine Internetpräsenz 4-Augen.de damals war? Oder?
Das war eine Webseite, wo man nie sagen konnte, wer oder was dahinter steckt. Also du kannst ja über so eine Domainsuche schon den Registrateur dieser Domain rausfinden. Mhm. Aber da stand halt eine Person drauf, aber es ist nie eine Webseite online gegangen. Also zum damaligen Zeitpunkt zumindest, wo ich immer aktiv geguckt habe, gab es die Seite zwar als registrierte Internetseite, aber nie mit Inhalten.
Mhm.
Und ich habe ja tatsächlich den Herrn auch mal angeschrieben, so nach dem Motto, könnte ich die Domain nicht haben, aber da kam nie eine Reaktion.
Ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber eingegeben, Löschmedia, Spezialist für mobile Außenwerbung.
Da haben wir es schon, also ist mittlerweile was drauf, ja, okay.
Ja, Kontakt, Löschmedia in 57518 Betzdorf, ich würde mal sagen, das ist irgendwo Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz. Hätte ich jetzt gesagt, ist da irgendwo, da, ja.
Okay, naja, also, man lernt nie aus. Aber ja. Auf jeden Fall hat mit unserer Vier-Augen-Idee dann wohl nichts zu tun.
Ja.
Wobei es ja am Anfang eigentlich auch eine komplette Spaßidee war, ja? Es war ja eine Spaßidee,
genau,
oder?
Also ja,
wir haben erstmal nur Scheiß gemacht, oder?
Ja, Blödsinn,
also,
Fun. Das mit dem Film kam ja auch erst wirklich dann so, ja, im Endeffekt nach ein paar Monaten. Ich meine, ich habe vorher schon so ein bisschen, also ich habe mich auch mal nachgeguckt, hast du jetzt, glaube ich, auch bei den Screenshots mir geschickt, dass ich so ein bisschen die Rezension zum ersten Herr der Ringe Teil mit einer Rezension des Buches oder einer Inhaltszusammenfassung vorbereitet habe und, glaube ich, noch einem anderen Text, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau. Und es war schon irgendwie klar, dass es irgendwann auf Filme hinausläuft, weil wir ja dann auch auch teilweise über Fernsehen so ein bisschen berichtet haben, so Fernsehtipps und so. Ich glaube, das war sogar ein bisschen vor Vier-Augen-Kino, ich weiß es jetzt nicht genau. Und da haben wir, es war am Anfang natürlich Börse, wo ich nichts mehr zu tun hatte. Politik hatte ich auch was mit zu tun. Ich habe mal meine ganzen, teilweise noch meine lustigen politischen Meinungsartikel von damals mal durchgelesen und merke schon, ich war dann damals
auch noch ein bisschen
grün hinter den Ohren.
Das habe ich echt lieber gelassen. Also, aber das stimmt, da waren ja deutlich mehr Rubriken mit drin. Also mein Fokus war ja immer irgendwas Technisches, später dann vor allem mit Handy.
Ja.
Ja, ich habe ja dann ganz viele Handytests und so auf der Seite gemacht. Aber in der Tat, es gab mal die Börsenrubrik, die dann irgendwann auch mal in V-Invest umbenannt wurde. Mhm. Und das war eigentlich so die Auswirkung, man würde heute börsengeschichtlich sagen, vom neuen Markt.
Ja. Ja,
also so noch beschwingt von den 90ern. Haben so zwei Schlaue, also du warst nicht dabei glücklicherweise, damals gedacht, okay, Wir könnten ja da auch mal so ein paar Anlagetipps und so da online stellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich der erfolgloseste Teil des Ganzen. Ja? Also nicht nur in Sachen Tipps, sondern auch in Sachen Abrufzahlen. Ja? Also
Echt? Ich hätte es nicht
es hat
gedacht.
einfach kaum jemanden interessiert. Ja? Also das muss man im Nachhinein schon auch so leider sagen. Ja? Ja? Also die erfolgreichsten Sachen, ganz klar, waren immer das, was es jetzt noch gibt, nämlich Kino, ja, und natürlich Handy. Also der erfolgreichste Handyartikel zum Beispiel, den es auf vier Augen kommen oder zwischenzeitlich hieß es auch Handy vier Augen gab, war, als in den mittleren 2000er Jahren, so 5, 6, 7 in dem Dreh, praktisch ja jedes Handy eine Kamera hatte. Und irgendwann kam so die Frage auf, naja, was ist denn aber mit Leuten, die zum Beispiel in sensibleren Bereichen arbeiten, die da keine Kameras mitnehmen dürfen? Dürfen die dann kein Handy mit auf die Arbeit nehmen oder wie auch immer? Und dann habe ich einige Artikel gemacht zum Thema die besten Handys ohne Kamera. Und das waren tatsächlich die Artikel, die von den Klickzahlen her am allerbesten gelaufen sind, auch noch über Jahre. Also da haben sich wahnsinnig viele Leute für interessiert. Ich meine, heute gibt es schlicht einfach kein Handy ohne Kamera mehr, weil die Dinger heißen mittlerweile Smartphones, wir wissen es. Und die klassischen Handys sind quasi ausgestorben. Aber das war damals echt so der Trendartikel eigentlich, die besten Handys ohne Kamera. Und dann natürlich der Bereich, der für dich immer prägend war, der Kinobereich, der damals wirklich noch ein Kinobereich war. Heute sprechen wir ja auch von Streaming und so weiter, aber das war wirklich Kino, vielleicht ab und an mal DVD. Aber das war der zweite prägende Bereich
Genau,
auf
das
jeden
ist ja
Fall.
auch
Ja.
ein Thema für ein gutes Thema für einen Podcast, wie sich das Sehverhalten, das mediale Sehverhalten in den letzten 20 Jahren geändert hat, nämlich massiv.
Definitiv,
Also
ja.
ich habe
Also sehe
immer
seh ich
noch,
an mir ja selber, du wahrscheinlich an dir auch, ja.
ja, natürlich, aber ich hab natürlich immer noch. Ich kaufe natürlich ab und zu immer noch physische Medien und bin manchmal traurig, wenn es Sachen wirklich nur im Stream gibt, weil man sich dann denkt, es wäre doch jetzt irgendwie schön, wenn ich mir das jetzt irgendwie in einer schönen Box oder in einer schönen Blu-ray oder was ich ja halt gern mag, Mediabook ins Regal stellen könnte und dann da vielleicht noch irgendwie noch einen schönen, da oft ist da noch so ein Booklet mit einem schönen Text von einem Filmjournalisten, einem professionellen, wär das doch irgendwie toll, wenn es das gäbe. Aber ich habe natürlich immer noch locker 250 plus DVDs und mittlerweile denke ich auch 20, 30 Blu-rays, die von Akte X der Komplettbox rechnen wir jetzt einfach mal nicht als einzelne, weil es ist noch mehr.
Ja, also ich glaube, hier steht auch noch einiges rum. Also, aber das ist schon eine Geschichte, da sollte man wirklich mal was Eigenes drüber machen, das stimmt.
Ja,
Ja, aber
also das.
was mir jetzt als Gedanke gerade nur einfach kam, als ich vorhin schon DVD gesagt habe, war einfach das, womit wir ja aufgewachsen sind. Also, dass man damals erst noch mit VHS, später mit DVD in ein Geschäft gegangen ist, um sich dort Dinge nicht nur zu kaufen, sondern gegebenenfalls auszuleihen, ja. Oder das auch online zu machen, verleihshop.de. Ja, also jemand, der einem die Dinger dann zuschickt, ich gucke es mir an und schicke es nach ein paar
Ja,
Tagen wieder zurück.
das
Ja.
habe ich eine Zeit lang gemacht, damals mit meiner Schwester. Das war, glaube ich, so, ich glaube, das war so 2005, 2006. Da haben dann meine Schwester und ich hatten dann teilweise, obwohl wir jetzt nicht unbedingt so gleich die gleichen Interessen hatten, was Filme und Serien angeht, hatten wir dann teilweise Überschneidungen und haben dann uns dann die eine Serie, glaube ich, nacheinander angeguckt. Und das war auf jeden Fall interessant, aber ich war jetzt nie so der Typ, der jetzt irgendwie da in die Stadt gefahren ist, in die Videothek. Das habe ich eigentlich immer nur mit dir und anderen gemacht. Allein habe ich das nie gemacht oder seltenst.
Nee, das
Und, aber du
war
hast
schon
jetzt
unter
gerade eigentlich
Freunden ein Ereignis, ja,
ein
klar.
bisschen Blödsinn erzählt, weil wir sind ja so alt, wir sind mit VHS aufgewachsen, als die DVD kam. Meine erste DVD war
Ja.
Matrix. Das war 2000 oder 2000, nee, 2000 war es. Die erste DVD war Matrix 2000 und da war ich 19 und du entsprechend dann auch 18, 19.
Naja,
Von
vorher
daher,
VHS, klar, die
ja,
selber
so klar, wir
aufgenommenen
waren
Filme aus dem
VHS.
Fernsehen oder halt gekaufte
Genau,
VHS,
meistens haben
klar.
wir aus dem
Ja.
Fernsehen aufgenommen. Ich habe, glaube ich, im Keller irgendwo noch ein paar rumliegen. Das war auch dann später noch ein Thema, als es DVD schon gab, weil, okay, es gab dann natürlich dann irgendwann zumindest zeitweise diese DVD-Festplattenrekorder, wo du dann auf die Festplatte aufgenommen hast. Und da konntest du das dann auf DVD brennen. Meiner ist irgendwann mal hops gegangen und irgendwann, angeblich durch den Tsunami 2004 begünstigt, ist diese Industrie ein bisschen ausgestorben. habe zumindest mit dem Tsunami 2004 habe ich mal gehört, dass eben da viele in der Gegend viele so Firmen, die das gebaut haben, diese Festplattenrekorder mit DVD dort waren und dann ist es irgendwie ausgestorben, wahrscheinlich auch, weil sich die Medienlandschaft ein bisschen verändert hat und dann irgendwann ja auch mal so langsam Streaming eben auch kam, so ab den 2010ern, bei uns ja eigentlich erst so ab, ich weiß gar nicht, 2014 ging Netflix los, ich weiß gar nicht, ob Amazon Prime vorher war. Also ich
Nein, die
hab's,
könnten schon vorher gewesen sein,
ja,
also das,
zumindest in gewissem Umfang, also die hatten
ja.
damals noch nicht viel, aber ich, also mein erstes Streaming war Netflix ab Herbst 2014, das war damals irgendwie so ein Monatsprobeabo und dann wenig später habe ich aber dann ein seitdem bestehendes Dauerabo abgeschlossen.
Naja, jetzt schauen wir doch wirklich mal zurück. Also wir waren gerade zum Beispiel beim Jahr 2000, ja, Matrix oder so, erste DVD deinerseits. Dann waren wir eigentlich ja damals schon, wenn man so das Internet betrachtet, zwar jetzt natürlich nicht ganz vorne mit dabei, aber wir waren schon relativ zeitig dran, als in den frühen 2000ern die Vier-Augen-Internetseite online gegangen ist, dann später eben mit Aufgliederungen, die eigene Kinoseite, haben wir ja gerade erst festgestellt, gab es dann 2003, dass es wirklich eine eigenständige Geschichte war. Wenn du jetzt mal auf die Zeit so zurückblickst, was ist heute anders?
Es ist so viel. Also natürlich erstens mal das Medium. Ich würde jetzt auch mal generell sagen, es gibt jetzt heutzutage einfach mehr Material, es gibt mehr Filme, es gibt mehr Serien und vor allem sind sie viel leichter verfügbar. Früher mussten wir für die neue Folge der Top-Serie, mussten wir meistens ein Jahr oder ein halbes Jahr warten, bis dann das quasi von Amerika rübergeschwappt ist, synchronisiert war und so weiter. Jetzt wird es ja alles zeitnah auf Netflix oder auch anderswo, auf anderen Streaming-Diensten oder teilweise auch im Fernsehen relativ zeitnah veröffentlicht. Meiner Ansicht nach hat das lineare Fernsehen aktuell sehr an Bedeutung verloren. Ich finde überwiegend zu Recht, aber das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, die Art des Konsumierens hat sich massiv verändert. Früher hatten wir ja quasi, wir hatten Fernsehen, wo viel geguckt wurde, auch Filme und vor allem Serien. Dann hatten wir DVDs. Am Anfang musste ich meine ersten zwei, drei DVDs noch am Computer anschauen, weil wir hatten erst ab 2002 einen DVD-Player zu Hause. Und also es hat sich massiv verändert und wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist eine größere Menge an Filmen und Serien verfügbar und sie ist leichter verfügbar. Also größere Menge und leichtere Verfügbarkeit. Ob die ja, Qualität bei der Menge jetzt wirklich unbedingt auf die ganze Menge gerechnet besser ist, da kann man drüber diskutieren. Ich würde jetzt sagen, dass sich die Serien im erzählerischen Bereich massiv weiterentwickelt haben in den letzten 15, 20 Jahren. Aber da gibt es natürlich auch viel, sag jetzt mal, Dutzendware, die es früher schon gab und die es immer noch irgendwie gibt.
Ja, was mich so ein bisschen beschäftigt, auch bezüglich der eigenen Geschichte, was wir da eben so in den letzten, sagen wir jetzt mal, rund 20 Jahren im Internet getrieben haben. Ja? Aber ich weiß nicht mehr, wie wir oder warum wir auf die Idee gekommen sind, Filmkritiken zu schreiben zum Beispiel. Oder warum ich auf die Idee gekommen bin, Handytests zu schreiben. Ich hätte ja auch einfach die News, es kommt jetzt das neue Handy auf den Markt, online stellen können damals. Oder wir hätten eine Vorschau auf Filme reinstellen können. Warum mussten es Filmkritiken sein? Oder warum mussten es Handytests sein, was ja im Endeffekt auch eine Art Kritik in dem Sinn ist? Das kann ich selber nicht mehr so nachvollziehen,
Also
warum das so
zu
war.
Handytests habe ich eine ganz einfache Theorie. Ich kenne dich jetzt 29 Jahre. Du warst schon immer te sehr technikaffin. Ich habe was das meiste, was ich mit im Umgang mit Computern allgemein, Windows-PCs gelernt habe, habe ich durch dich gelernt. Natürlich viel selber ausprobieren und was weiß ich, irgendwelche Leute gefragt, irgendwelche Experten oder so. Und natürlich auch auf der Arbeit, dass man da viele Sachen mitkriegt. Aber du warst schon immer sehr technikaffin, deswegen war das auch irgendwie klar, dass du irgendwie so mal was machst. Und es war ja dann, ich weiß nicht, wie lange du schon weißt, dass du Journalist werden willst. Ich wahrscheinlich schon länger als 29 Jahre, wahrscheinlich schon 35 Jahre, keine Ahnung. Und bei mir war es auch irgendwie, ich meine, mein erster Kinobesuch, da war ich 9, das war 1990, Ariel, die Meerjungfrau. Und ich habe letztens mal versucht nachzuvollziehen, wann ich, also was ich für Filme im Kino gesehen habe. Und dann auch teilweise eben auch bis in die 2000er rein. Und das war ganz interessant, weil ich war zwar in manchen Jahren vielleicht nur fünfmal im Kino, aber es war immer irgendwie wichtig für mich. Und natürlich Filme im Fernsehen anschauen war natürlich früher viel wichtiger und war dann teilweise auch ein Familienevent oder so ein klassisches Event mit dem Vater, ein Actionfilm im Kino oder im Fernsehen anschauen. Das ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt einen Film aus dem Fernsehen anschaue, dann nehme ich den meistens auf und tue dann die Werbung überspulen oder so, weil das ist,
Sinnvoll, ja.
aber das ist nicht mehr so attraktiv, muss ich sagen, auch weil die Auswahl nicht mehr so gut ist, finde ich jetzt. Aber das nur so am Rande. Also im Endeffekt, wir haben quasi das, was wir beide jeweils schon immer uns immer interessiert hat und uns immer bewegt hat, haben wir quasi genommen und was draus gemacht. Ich meine, ich war auch schon immer ein bisschen technikaffin, aber nicht so wie du. Und du warst, hast auch schon immer mich für Filme begeistern können. Damals waren es vielleicht noch ähnliche Filme, mittlerweile sind wir wahrscheinlich ein bisschen auseinander, weil ich dann halt doch sehr in der Arthouse-Ecke zu Hause bin mittlerweile und sehr viele
Das ist ja auch
Serien
nicht
streame.
schlecht, ja, genau.
Und von daher ist das ganz, ganz interessant. Also wir haben im Endeffekt, das ist einfach eine logische Entwicklung. Ich habe ja schon, wo man noch mal, kommen wir nochmal auf das Thema Akte X kurz zurück. Akte X haben wir ja, glaube ich, beide ab einer gewissen Zeit immer dann aktuell verfolgt. Als
Ja.
es dann immer auf ProSieben kam, also meistens dann irgendwie so ein Jahr später, also die Staffel, die im September im Jahr 0 in den USA gelaufen ist, ist dann im September Jahr 1 dann ein Jahr später auf ProSieben gelaufen. Und ich habe dann damals angefangen, ich habe dann auch so ein Magazin zur Serie gelesen, habe ich abonniert, so kurze Zusammenfassung zu schreiben mit einer Kurzbewertung. Und das war im Endeffekt der Anfang, das muss 1996 gewesen sein. Also bei mir geht es sogar noch ein bisschen weiter zurück.
Ja, also bei mir Filmkritiken hat wirklich dann erst in den 2002er-Bereich da angefangen. Das habe ich ja auch mal ein bisschen rückverfolgt jetzt im Rahmen so Recherche, was ich vorhin schon gesagt habe, was hat man eigentlich so im Internet alles hier mal getrieben. Heftige Zeit war so 2005, 2006. Also wenn man das sieht, wie oft man da im Jahr im Kino war. Das war auch bei mir vielleicht ein bisschen mal so ein Rekordjahr geschuldet der Geschichte, dass ich damals ein Praktikum in München gemacht habe und man natürlich abends immer Zeit hatte, ja, bevor man allein irgendwo dann in der Wohnung da rumsitzt oder was weiß ich, Buch liest, was man auch zu Hause kann. Man ist jetzt mal in München, hat eine wahnsinnige Film- und Kinoauswahl, dann habe ich das natürlich damals genutzt. Ja, dann war man irgendwie die Woche dreimal im Kino oder was.
Ja,
Ja,
also ich kann jetzt mal den.
wie viel war es, 10 Wochen oder so. Ja.
Ja, das mit München hatte ich sogar ganz vergessen. Aber ich habe jetzt auch mal, wie gesagt, ich habe jetzt dann auch die Liste auch aufgrund der Vier-Augen-Seite nachvollziehen können, was habe ich alles geguckt. Und 2005 und 2006 waren auch, also ich denke mal, da dürfte ich auch gut 20 Filme haben, was eigentlich in den letzten Jahren immer so generell der Standard ist. Meine, alles kriegt man nie mit, weil wir, ich bin hier leider in der Provinz, wo das halt, wo es in letzter Zeit besser geworden ist, vor allem im Arthouse-Bereich, dass da wirklich viele Filme kommen, aber viele halt auch nicht, die muss man dann irgendwie nachholen. Mittlerweile holt man es ja auch eher im Stream nach, weil ich mir dann manchmal denke, ich tue mir jetzt lieber einen Film für 4, 5 € irgendwie leihen und tu denn dann, was weiß ich, und schreib dann was drüber, anstatt dass ich mir jetzt unbedingt die DVD kaufe, weil ich habe mir dann auch während Corona dann teilweise auch DVDs gekauft und die Filme, die wollte ich dann eigentlich nicht mehr haben und habe sie dann halt wieder irgendwie verscherbelt oder so oder gespendet an Oxfam.
Ja. Ja, wir hatten ja vorhin mal Akte X so als Thema, was uns so ein bisschen C-technisch verbunden hat. Aber wenn ich mich so noch ein bisschen zurückerinnere an die Anfangszeiten von der Vier-Augen-Kinoseite, also für dich als großer Herr-der-Ringe-Fan war natürlich das auch ein großes Ding, darüber Filmkritiken zu schreiben,
Ja,
oder?
das ist auch, also ich, es ist auch immer noch ein großes Ding. Also ich tue jetzt dann immer so, ich bin jetzt nicht mehr so tief in der Szene drin. Ich war da 2002 bis 2004 sehr stark in der Fanszene drin, in dem Herr der Ringe, Filmforum, das es leider seit Ende 2020 nicht mehr gibt. Traurig ohne Ende. Dann hätte ich nämlich Ende 21 ist da irgendwie auch 20-jähriges Jubiläum gehabt. Die Community ist teilweise noch ein bisschen existent, aber was ich jetzt gedacht hätte, dass durch diese neue Serie, die ja letztes Jahr rausgekommen ist, da vielleicht die Community wieder ein bisschen so zusammenwächst, da habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Man diskutiert zwar irgendwie auf Facebook, was natürlich jetzt so schön ist, weil es ist halt dann irgendwie so ein bisschen, wie ich sage, es hat sich viel verändert, sich auch die Internetkultur verändert. Früher, 2000, 2002, 2005, gab es Foren zu allen möglichen. Es gibt immer noch Foren, aber die sind im
Mhm,
Endeffekt
richtig,
tot.
ja.
Und jetzt gibt es halt seit, also für mich, ich bin seit Facebook, bei Facebook seit 2010 oder 2009. Also da, ich meine, Facebook ist irgendwie, hat was. Meine eine Arbeitskollegin, die ist 26, die sagt, Facebook ist was für alte Leute, aber gut. Von daher, das hat so alles seine Vor- und Nachteile. Aber wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, 10 Wünsche frei hätte, würde ich mir dieses Forum irgendwie wieder zurückwünschen, weil das auch wenn es da nicht immer so um Herr der Ringe ging, sondern auch um andere Themen, auch immer so ein Fenster in die Welt des Internets damals für mich war, weil ich damals wirklich tagtäglich dort unterwegs war. Ich habe da einige Freunde kennengelernt, meine große Liebe getroffen, ist nichts geworden, anderes Thema. Und das war einfach ganz wichtig. Und Herr der Ringe, das war einfach im Endeffekt, wenn du einen Moment haben willst, wo ich gewusst habe, Kino ist wirklich, was mich wirklich begeistert, auch den jungen, erwachsenen Marius, dann war das Herr der Ringe, die Gefährten, in der Nacht vom 18. auf 19. Dezember 2001. Das ist so, da ging's los.
Ja, und dann haben wir quasi am 2. Januar 2002 die Filmkritik.
Ich glaube, ich habe den Film bis dahin mindestens online gelesen. Genau, ich habe den, glaube ich, bis dahin den Film mindestens dreimal gesehen. Also ich habe die drei Filme jeweils fünfmal gesehen. Die Gefährten vor ein paar Jahren noch ein weiteres, ein sechstes Mal, also jetzt im Kino nur, auf DVD noch ein paar Mal. Und da habe ich dann wirklich, ob das jetzt eine gut formulierte Filmkritik ist, ist jetzt die andere Frage. Aber ich habe letztens gemerkt, so schlimm war mein Zeug von damals jetzt nicht geschrieben. Jetzt kann ich es besser, hoffe ich zumindest. Und ja, es hat sich halt einfach viel getan. Aber das ist immer noch der wichtigste Anfang und der wird auch immer im Kopf bleiben und wird immer so die Basis sein. So fing es an und dann hat sich halt im Endeffekt so Anfang Blockbuster Kino und dann hat sich der Fokus eben bei mir erweitert, überwiegend Arthouse-Kino und auch viel Serien.
Ja, und ich hatte mich zwischenzeitlich eine lange Zeit auf Horror spezialisiert.
Genau,
ich jetzt, so, ja,
ich habe in letzter
Zeit. Mit den letzten ganzen Jahr, Horrorfilmen, genau. Von Ring über alles Mögliche, ja. Also da gibt es ja auch massenweise Kritiken.
Ja.
Ich sehe gerade, wenn ich auf die Internetseite von uns hier auf kino.vieraugen.com draufschaue, das ist, glaube ich, gar nicht mehr als eigene Rubrik verlinkt. Na, das sollte man mal wieder machen, weil diese Horrorfilme, das war wirklich schon eine sehr, sehr prägende Geschichte alles, ja.
Ich habe das ja so gemacht, ich habe ja die letzten Jahre wirklich, also ich habe keine 13 Filme geguckt im Oktober, wie das jetzt die ganz coolen Freaks machen. Ich habe halt ein paar Horrorfilme und teilweise Serien geguckt und habe das dann auch wirklich Horror-Oktober genannt. Und mittlerweile, früher konnte ich das gar nicht, weil da hatte ich viel zu viel Angst. Mittlerweile ist das alles ein bisschen entspannter und wobei das jetzt nicht unbedingt so das brutale Zeug war, was ich geguckt habe. Aber ich bin jetzt auch am Überlegen, wie ich das dieses Jahr mache, weil es zeitlich immer ein bisschen blöd ist, weil Oktober ist dann, Anfang Oktober ist immer ein anderer Termin und da hast du dann nicht so wirklich Zeit. Aber ich habe ja zuletzt auch wieder einen Horrorfilm geguckt mit Gothic und so weiter und ja. Von daher ist das immer, irgendwie ist das mittlerweile auch für mich wichtiger geworden, meine Genrebeschränkung ist relativ aufgehoben. Also ich gucke eigentlich fast alles, außer jetzt irgendwie doofe Komödien oder alberne Actionfilme, die kein Mensch braucht. Das ist immer noch ist weniger als...
Doofe Komödien ist ein super Stichwort, ja, weil ich gerade das Horror-Spezial erwähnt habe. Ich meine, du kennst die Geschichte wahrscheinlich ja eh schon, aber vielleicht hören uns ja hier auch andere Menschen zu, die das noch nicht wissen von mir. Deswegen erzähle ich die mal, weil wir gerade jetzt die Symbiose aus doofer Liebeskomödie und Horrorfilm hatten, ja. Also das mit meinem Horrorspezial, wo ich die Kritiken dann für unsere Seite geschrieben habe, das ging im Endeffekt ja so weit, dass man an einem Valentinstag mit der Partnerin im Kino in einem Horrorfilm sitzt, wo sie nicht nur gefühlt die einzige Frau da drin ist, während draußen die ganzen Pärchen in die eben blöde Liebeskomödie gegangen sind und ich war damals natürlich stolz wie Bolle, dass mir das hinterher nicht nachgetragen worden ist. Ja. Aber trotzdem saß die Partnerin halt bei dem Film eher so unter der Jacke auf dem Kinosessel und nicht mehr mit Blick Richtung Leinwand.
Hände vor den Augen.
Ja, also im Endeffekt sah so ein Valentinstag bei mir aus, ja, um einfach mal zu vertiefen, wie tief dieses Horrorspezial verankert war und ich musste einfach da rein. Also die Frage wäre jetzt noch, welcher Film war, das könnte ich bestimmt rausfinden, ja, aber also damals echt Wahnsinn, ja. Hat einen schon geprägt, wirklich dann ins Kino zu gehen und auch zu wissen, ja, das war es noch nicht in dem Moment, wo ich jetzt im Kino war, sondern ich setze mich dann am nächsten Tag oder in der Woche hin und schreibe da was drüber. Also klar ist ja auch meine journalistische Arbeit, die ich ansonsten mache, In den letzten Jahren bin ich zu Kinokritiken, Filmkritiken jetzt ein bisschen weniger, wie du weißt, gekommen. Ja.
Das ist
Aber
die Untertreibung des
vielleicht lebt
Jahrhunderts, aber
es ja
gut.
mal wieder auf. Ja. Vielleicht lebt es ja wieder auf. Es macht mir immer noch Spaß. Ja, ist einfach eine Zeitfrage. Ins Kino kommt man nicht mehr so oft, aber
Ja.
also aus meiner Warte raus betrachtet. Aber es gibt ja Streaming. Ja, und da könnte
Genau.
man ja vielleicht auch in nächster Zeit mal wieder was machen. Also
Ja.
ich werde nicht wieder 10 Jahre warten bis zur nächsten Kritik.
Es
Ne?
waren ja
Also
elf.
definitiv nein. Ja, dann auch
Elf,
keine elf. Ja.
elfeinhalb.
Dann auch keine 11,5. Es wird mal wieder was von
Ja,
mir
du musst ja
kommen.
nur
Wenn es
Bescheid
mal
sagen,
eine
dass ich
Serie
dann,
vielleicht ist.
dass ich,
Ja.
wenn ich dann auch drüber schreiben muss, halt am besten Bescheid sagen, wenn ich vielleicht auch drüber schreiben will, dann kann ich ja wieder so wie bei jetzt, The Consultant auf meinen Blog ausweichen.
Das werden wir dann schon sehen. Aber irgendwas fällt mir bestimmt in nächster Zeit mal wieder ein. Ja. Aber ich sehe schon, weil ich habe ja nebenher jetzt hier auch ein bisschen mal nochmal durch die Webseite geklickt. Ich glaube, man sollte immer so per Zufallstreffer eine Filmkritik im Podcast rausnehmen und die nochmal durchgehen oder den Film
Ja,
nochmal
das ist eine gute
durchgehen.
Idee,
Ja?
ja.
Und einfach mal sehen, okay. Erstens, was war das damals für ein Streifen, den man angeguckt hat? Und zweitens, was hatte man natürlich selber für eine Meinung dazu? Und vielleicht drittens, ist die mittlerweile konträr anders? Ja, kann
Das
auch
kommt
sein.
vor, ja.
Ja, man hat ja Filme, die man gesehen hat, die fand man damals gut oder schlecht. Und heute sieht es vielleicht ganz andersrum aus.
Es gibt
Geht einem ja immer mal so. Ja.
Filme, also es gibt einen Film, den fand ich irgendwie beim ersten Mal schon total mau, den habe ich seitdem drei, vier Mal gesehen, der wird nach jedem Mal besser. Es gibt Filme, die fand ich damals ganz gut und dann habe ich die zwei,
Es
dreimal
gibt Filme, bei denen
weitergelesen.
bin ich schon 4, 5 Mal dabei eingeschlafen. Also ich versuche es immer
Das ist
wieder,
aber nicht,
aber schaff's
das
einfach
ist aber
nicht.
dann vielleicht
Ja.
nicht so
Ja.
spannend und da solltest du vielleicht
Ja.
deine Energie an einem anderen Film widmen.
Ja. Also ich bin wirklich 3 Mal bei Pulp Fiction eingeschlafen.
Ich habe Pulp Fiction noch gar nicht gesehen, muss ich
Ja,
offen
siehst du mal,
zugeben.
guck, da haben wir das Problem vielleicht. Ja, also keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen, wie der Film ist. Ich kenne ihn nur bis Minute, keine Ahnung, 30 oder so. Ja.
Ja, ich habe die ersten drei Tarantinos auch nicht gesehen, ich kenne da nur seine neueren Sachen.
Ja, aber das wäre doch mal was, dass man sich alte Sachen rauspickt und da einfach nochmal durchguckt. Das wäre eine ganz coole Geschichte. Jetzt haben wir schon, ich sehe es, also nur mal so Zwischenstand. Ja, wir sind ja schon fast bei einer halben Stunde hier, jetzt nur mit der Vier-Augen-Kinoseite und Vier-Augen-Network. Und ich erwähne es nochmal, weil du immer darüber gelästert hast, dem damaligen Slogan wie Want
Oh
entwickelt.
Gott, ja,
Ja.
furchtbar. Findest du den jetzt
War nicht
mittlerweile immer
meine
noch
Idee. Ja.
gut, oder?
Aus heutiger Sicht finde ich ihn wieder cool, ja. Aber zwischenzeitlich war es peinlich. Ja, unsere Folge 5, die jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, war ja ein bisschen eine besondere Folge und uns hat dazu dann auch gleich ein Feedback erreicht, nämlich, dass in dieser Folge etwas gefehlt hat, nämlich unser Vier-Augen-Tipp und unser Vier-Augen-Augenmerk. Ja,
Richtig.
War bewusst so, dass wir die weggelassen haben, weil ja diese Folge über den Film Das Schwarze Loch wirklich für sich stehen sollte. Aber in der heutigen Folge gibt's unsere beiden Rubriken wieder. Wir wollen mal mit den Tipps anfangen und da hast auf jeden Fall du was dabei, Marius.
Ja, das ich habe was dabei. Und zwar, das sind zwei japanische Filme, die personell und thematisch sehr gut zusammenpassen, weil sie sind von der gleichen Besetzung und Crew gedreht worden. Und zwar ist es zum einen der Film Beyond the Infinite 2 Minutes von Regisseur Junta Yamaguchi und Drehbuchautor Makoto Ueda. Diese zwei genannten Filmemacher sind Teil einer Theatergruppe aus Kyoto namens namens Europa Kikaku. Die haben an sich immer Theater gemacht. Dann haben sie sich gedacht, wir könnten doch auch mal einen Film machen, und zwar nicht irgendeinen Film, eine 70 Minuten kurze Science-Fiction-Komödie, die so aussieht, als ob sie in einem Take gedreht worden wäre. Wurde sie nicht, aber egal. Geschichte ist folgender: Da ist so ein Kaffeebesitzer in Kyoto, der will eigentlich, der hat so ein kleines Café, hat glaube ich ein, zwei Mitarbeiter, sind dann auch immer noch so ein paar Freunde da, und der will eigentlich hoch in seine Wohnung und irgendwie noch ein bisschen entspannen, ein bisschen Gitarre spielen, und plötzlich sieht er auf seinem Bildschirm sein eigenes Ich aus der Zukunft. Aber jetzt nicht irgendwie die Zukunft in 1 Jahr, 5 Jahr, 10 Jahren, 20 Jahren, sondern in 2 Minuten. Deswegen auch der Titel Beyond the Infinite 2 Minutes. So, er ist völlig verblüfft, spricht mit seinem Ich aus der Zukunft in 2 Minuten, geht runter und spricht quasi dann als Ich der Gegenwart mit seinem 2 Minuten, ich aus der Vergangenheit und so weiter. Und auf jeden Fall erstmal ist das alles sehr merkwürdig und er tut mit seiner Mitarbeiterin und seinen Freunden, die da alle sind oder kommen, tut er das Phänomen erstmal erforschen und das wiederholt sich dann so ein bisschen und dann versuchen sie diesen Effekt ein bisschen, sag jetzt mal, zu vervielfältigen und das ist eine total super gemachte, lustige und irgendwie auch schöne Science-Fiction-Komödie, ganz einfach, die haben das an einer Woche, in einer Woche haben die das gedreht, eigentlich nur 2 Schauplätze, du hast das Zimmer von ihm oben und unten hast du das Café, wo ihm eben gehört, wo er arbeitet und das nimmt dann auch noch die eine oder andere irrwitzige Wendung, ist teilweise ein bisschen überspielt, weil das halt, sag jetzt mal, weil es TheaterschauspielerInnen sind, die da agieren, ist es aber das ist auch ein bisschen absichtlich und ist, glaube ich, auch ein bisschen so japanisches Ding, aber trotzdem ein toller Film, der ist an sich von 2020 und hat durch die Corona-Pandemie in Japan konnte er irgendwie, ist in den Kinos gut angekommen, wo es wirklich eine ganz kleine Produktion ist und 2022 ist sie dann auch zu uns herübergeschwappt, gibt's auf DVD, Blu-ray und auch als Stream zu leihen und kaufen bei diversen Anbietern. So, die Theatergruppe Europe Chicago hat sich gedacht, ach ja, wir machen jetzt einen neuen Film mit einem ähnlichen Setting oder einem ähnlichen Thema. Wieder 2 Minuten, warum denn nicht? Ist jetzt aber an sich eine komplett neue Geschichte mit komplett neuen Figuren, aber mit den weitgehend den gleichen SchauspielerInnen wie der erste Film. Der neue Film heißt The River, The Time Loop Hotel. Und der spielt in einem so abgelegenen kleinen Hotel irgendwo in den Bergen an einem Fluss in der Präfektur Kyoto. Der Fluss heißt, glaube ich, Kibune. Und da sind halt so verschiedene MitarbeiterInnen des Hotels, Zimmermädchen, Concierge, Besitzerin oder Managerin und verschiedene Gäste, aber jetzt nicht so viele, weil das ist nur so ein, es ist teilweise auch davon zu lesen, dass das eher so als Herberge bezeichnet wird. Ich würde das schon als Hotel sehen, auch wenn das jetzt eher alles eher klein ist. So, und da geht alles so seinen Gang. Die Hauptfigur ist eben dieses eine Zimmermädchen und die geht dann so an den Fluss hin und wird irgendwie so, ist so in Gedanken versunken. Und dann plötzlich gibt es einen Cut und sie geht zurück ins Hotel und trifft sich mit ihrem Kollegen, dem Concierge, die machen ein Zimmer sauber und merken, das haben wir doch, also das siehst du, merkst du auch, dass die Szene schon mal war, dass die quasi das Gleiche, das den Gleichen wieder passiert, das merken dann auch noch andere Leute und sie kapieren alle relativ schnell bis in einer Zeitschleife. Und diese Zeitschleife dauert, um beim 2-Minuten-Setting zu bleiben, 2 Minuten. Das heißt also, die springen alle wieder nach 2 Minuten, alle Figuren, die du siehst, die MitarbeiterInnen des Hotels, die Gäste des Hotels springen nach 2 Minuten wieder an ihren Ursprungsort zurück und alles ist wieder genauso wie vor 2 Minuten. Und es ist halt lustig, weil ich meine, man kennt Zeitschleifenfilme von täglich grüßt das Murmeltier, da ist es ein Tag oder eben auch, wenn es nicht nur eine Person ist, sondern 2 Personen, zum Beispiel auch aus dem Film Palm Springs. Und da ist es halt so, es erleben auch wirklich alle, die dort vor Ort sind, erleben das mit und so nach und nach versucht man halt irgendwie da weiterzukommen. Als erstes ist mal so die erste Devise der Hotelmanagerin, die Gäste zu beruhigen und bei Laune zu halten und dann irgendwie rauszufinden, was ist da passiert, wie kommt es.
Ja, ich versuche mich gerade in die Situation mal reinzuversetzen. Also ich glaube, da müsste ich auch beruhigt werden.
Ja, ja, also das ist ganz witzig. Eine der Figuren ist ein Autor, der so ein bisschen eine Schreibblockade hat und der hat aber eine Deadline. Und jetzt durch die Deadline, dadurch, dass die Zeitschleife ist, die Deadline natürlich erst einmal außer Kraft gesetzt, aber alles, was er schreibt, ist natürlich nach 2 Minuten wieder gelöscht, weil es ja wieder 2 Minuten zurückspringt. Und es ist, also das ist natürlich jetzt wieder, also der erste Film war schon super präzise inszeniert, auch mit den Kameras und dem Schnitt. Und da ist es jetzt wirklich so, das ist natürlich wirklich, die ganzen Schnitte sind natürlich auch echt. Und das ist wirklich die einzelnen Sequenzen von 2 Minuten, die wirklich genau 2 Minuten sind. Ich habe zwischendurch immer wieder mal angehalten und auf die Zeit geguckt, ob das wirklich 2 Minuten sind. Das ist wirklich so, die haben das wirklich so präzise gefilmt und eben auch geschnitten, dass das eben wirklich genau funktioniert, auf die Sekunde genau. Und dann müssen die natürlich da auch immer wieder irgendwo hinrennen. Und das Hotel ist jetzt nicht riesig, aber es sind im Endeffekt 2 kleine Gebäudeteile. Dann müssen die sich da immer irgendwo treffen und dann beraten sie. Und es ist diesmal nicht ganz so mit Overacting, aber es ist teilweise auch, es ist ein bisschen irrwitzig. Und von der Stimmung her ist es ähnlich wie der erstgenannte Film. Aber es ist irgendwie auch toll. Und es hat dann auch so ein bisschen so verschiedene Genres, die es dann so durchmacht. Also natürlich Science-Fiction-Komödie, aber auch so ein bisschen Drama, Tragik und aber auch alles tiefsinnig zwischendurch. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Und das ist dann ein würdiger Nachfolger des ersten Films mit, wie gesagt, den gleichen Leuten, die den gemacht haben, der gleiche Regisseur, gleiche Drehbuchautor. Der Regisseur hat auch Kamera geführt und hat den Film geschnitten und ist auch wieder ganz, ganz toll. Da gab es auch im Juli gab es dann eine Filmkritik von mir auf Vier Augen Kino. Zu Beyond the Infinite 2 Minutes gab es 2 Jahre vorher eine Filmkritik auf Vier Augen Kino. Und River the Time Loop Hotel gibt es auch. Das gibt es seit April diesen Jahres auf DVD, Blu-ray und als Stream bei diversen Anbietern. Und kann ich wirklich nur empfehlen, vor allem wenn man mal was ein bisschen was anderes sehen will, nicht immer nur Filme aus dem englischen Sprachraum oder so oder aus dem europäischen Raum. Und es sind 2 kurze Filme, Beyond the Infinite 2 Minutes geht 70 Minuten, River the Time Loop Hotel geht 85 Minuten sowas und ist dann auch kurzweilig und wie gesagt, und täglich grüßt das Murmeltier und ähnliche Zeitschleifenfilme mag, wird den denke ich auch mögen und wer mal eine andere Filmerfahrung ein bisschen machen will, den kann ich auch nur diese 2 Filme ans Herz legen.
Also du hast mir die Worte fast aus dem Mund genommen, weil ich wollte dazu sagen, ist mal was total anderes. Und genau das meintest du ja jetzt auch. Jetzt muss ich aber doch mal eine Nachfrage stellen.
Ja.
Wie bist du auf die Filme oder auch den Regisseur gekommen? Weil das ist ja wirklich nichts Alltägliches, wo jemand, der sagt, na ja, ich lasse mich hier mal mit Filmen berieseln oder wie auch immer, sofort draufstoßen würde, oder?
Ja, also es ist so, ich gehe ja natürlich, wenn man Filmkritiken schreibt, muss man sich natürlich auch über Filme generell informieren. Das mache ich auch immer sehr gerne. Ich will immer wissen, was gibt es da in allen möglichen, aus allen möglichen Regionen. Und das war halt der war halt ziemlich, der erste Film war ziemlich im Festival, Zirkus da eben unterwegs und habe ich dann quasi schon 1 Jahr bevor der bei uns rauskam, habe ich da schon drüber gelesen und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn der Film mal bei uns rauskommt, dann will ich den unbedingt gucken. Das habe ich dann eben auch gemacht und dann habe ich jetzt zufällig, ich habe im Frühjahr habe ich mal so eine Filmzeitschrift mal wieder, das mache ich selten eigentlich, eine Filmzeitschrift gekauft und darin gelesen. Da waren unzählige Filme oder einige Filme, die ich spannend fand, die ich sehen wollte und da ist eben auch, ist mir dann eben River, The Time Loop Hotel aufgefallen, dass das eben von den gleichen Leuten wie der erstgenannte Film ist und dass der natürlich auch spannend klingt. Und ja, also ich bin da immer alle möglichen Sachen. Wir könnten auch, ich habe auch schon 14-stündige Filme aus Argentinien geguckt, also einen 14-stündigen Film. Da können wir vielleicht ein andermal drüber reden, was
Wäre auch
Obskuritäten
wieder
aus
mal was
des
anderes,
Kinos.
genau.
Da bin ich mittlerweile einigermaßen breit aufgestellt. Das ist immer wieder mal, immer nur das Gleiche, ist auch auf Dauer langweilig. Und auch wenn jetzt natürlich sich Film immer ein bisschen schon entwickelt und andere Schwerpunkte setzt, inhaltlich und inszenatorischer Art, dann ist es doch immer schön, was anderes zu sehen und eben nicht immer nur Sachen, die was weiß ich, auf Deutsch oder auf Englisch sind. Ich gucke mir die Filme dann auch eigentlich, egal welche Sprache, wenn es geht, in der Originalfassung mit Untertiteln an, weil ich auch ein Gefühl für die Art zu sprechen und die Sprache kriegen will. Und Japanisch ist halt nochmal was ganz was anderes. Da kannst du auch nicht irgendwie raten. Ich tue dann mir immer den Originaltitel immer mal gucken, wie man den übersetzen kann. Und irgendwie ist der Originaltitel so ein bisschen so Fluss, hör auf zu fließen, weil im Endeffekt ja durch diese 2-Minuten-Schleife in River eben der Zeitfluss quasi stockt.
Ja, aber ihr seht, sich umschauen lohnt sich. Das beweist jetzt auch wieder, was du gerade erzählst. Also einfach immer mal links und rechts gucken. Es muss nicht sein, dass die besten Filme im größten Kino laufen, zum Beispiel. Das ist
Ja,
ganz klar.
es wäre
Haben wir ja schon
natürlich,
öfter
es kann
festgestellt.
natürlich
Ja.
sein, also jetzt in normalen Kinos sind die bei uns natürlich leider nicht gelaufen, die beiden Filme. Kann sein, dass die auf irgendwelchen Festivals, ich kann möglich, dass die vielleicht, da gibt es ja so einen, ich glaube, das ist sogar in Frankfurt, das, weiß nicht, wie das Nippon Film Festival oder wie das heißt, das ist, soweit ich weiß, sogar das größte japanische Filmfestival in Europa. Also natürlich gibt es in Japan größere Filmfestivals, in Tokio und so weiter, aber dieses in Frankfurt ist das größte Festival in Europa dieser Art.
Okay, das war sozusagen dein Tipp, beziehungsweise 2 Tipps
Ja.
eigentlich, wenn man das so genau nimmt. Schaut auf jeden Fall mal auf unsere Kinoseite, guckt euch die beiden Kritiken dazu von Marius an und vielleicht werdet ihr ja dann ja auch neugierig, was da so wirklich dahinter steckt. Also ich bin jetzt zumindest mal wirklich neugierig geworden. Nicht ausgeschlossen, sich dann sowas auch mal anzuschauen.
Ja, das ist doch schön.
Dann habe ich heute auch einen Tipp dabei. Wir gehen jetzt vom Film zur Serie und sind hier wieder mal ja vollkommen im Streaming-Bereich und zwar auf einer Serie, die ich total zufällig entdeckt habe und zwar zu finden in der ARD-Mediathek. Klassische Situation, ich saß abends da, wir haben was in der Mediathek geguckt, es werden einem dann ja diverse Vorschläge, wie auch immer so angezeigt, was könntest du noch gucken, und da waren verschiedene Sachen verlinkt, unter anderem diese Serie und ich dachte mir dann, okay, klingt interessant, ist so ein Themengebiet, mit dem ich mich auch interessenhalber schon immer mal beschäftigt habe, ne? Zuletzt auch durch mein Politikstudium, was ich vor gefühlter Ewigkeit mal absolviert habe. Und zwar, die Serie heißt Wo wir sind, ist oben. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst, Marius.
Ich habe einen Trailer gesehen.
Auf jeden Fall eine Serie, die im politischen Berlin spielt und die sich ganz grob zusammengefasst um das Thema Lobbyismus dreht. Also wir haben quasi zwei Personen, eine Frau, einen Mann, die sind beide in konkurrierenden Firmen tätig. Was machen diese beiden Firmen? Lobbyarbeit, das heißt Politiker bekannt, Politiker ja, abschießen, das gehört natürlich auch immer dazu, für Unternehmen PR und Lobbyarbeit, was halt man sich so typischerweise unter eigentlich Dingen vorstellt, die man nicht haben möchte in der Politik. Und so fängt das Ganze auch an. Es geht sehr stark um Themen, die auch polarisieren, zum Beispiel Braunkohleabbau. Beide vertreten dann immer die jeweiligen Gegenseiten sozusagen. Also der eine Schauspieler ist Helgi Schmidt, der spielt Max Lentor. Seine Konkurrentin ist Nilam Farouk, die spielt Valerie Hassar, sehr schöner Name, passend auch zu dem, was hier teilweise abgeht. Und ja, die beiden bekriegen sich über 8 Folgen, also es geht wirklich hin und her. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es so in der Mitte mal ein bisschen einen Durchhänger auch gibt. Wenn man den aber überstanden hat, und sich entschieden hat, ich bleibe dran, ich gucke das jetzt weiter, dann umso besser, weil es dann wirklich noch mal einen ganzen Tick interessanter wird. Und es bleiben einem ein paar Dinge aus dieser Serie auf jeden Fall auch hängen. Einmal natürlich diese ganze politische Dimension, die hier natürlich mit Lobbyismus schon ein bisschen übertrieben dargestellt wird. Aber ich glaube, dass da auch ein ganzes Paket Wahrheit dahinter steckt, wie das so manchmal funktioniert. Und es bleiben einem aber auch gewisse Bilder hängen. Ein Bild musste ich schon einige Male im Nachgang drüber nachdenken, und zwar der Chef von diesem Max Lentor, der heißt Jan Janussen, wird von Jan-Gregor Kremp gespielt. Manche kennen ihn, die Fernsehen verfolgen. Der war mal der Alte in der Miniserie im ZDF, bis vor gar nicht allzu langer Zeit. Er spielt da eben den Chef. Und anzutreffen, wenn Max Lentor in das Büro von seinem Chef kommt, ist dieser Chef aber meistens nicht hinter dem Schreibtisch, sondern in seinem Floating Tank, der im Büro steht, also quasi ein Whirlpool mit Deckel. Wir formulieren es einfach mal, wie es ist. Da drin ist ein Fernseher, da drin ist ein Telefon und da liegt quasi Jan-Gregor Kremp dann auf dem Rücken im Wasser und macht sein Business aus dieser Floating-Anlage. Und das ist dermaßen überspitzt dargestellt, dass ich mir fast schon vorstellen kann, dass es dafür doch eine reale Vorlage geben muss. Also es ist wirklich interessant, sich diese Serie mal anzuschauen. Und wer so ein bisschen mehr noch darüber erfahren möchte, kann auch meine Filmkritik bei 4 Augen Kino dazu lesen. auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn es nicht immer nur irgendwie Action, Fantasy, Historienserien sein sollen, sondern auch mal was wirklich Politisches und dazu noch auch eine deutsche Serie. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und ich denke, über Lobbyarbeit aufklären wird diese Serie jetzt nicht, aber sie verrät, wie ich schon gesagt habe, schon einiges, was da mit hoher Sicherheit auch so läuft. Und ich weiß nicht, ob das ein Thema auch für dich ist, wo du dich für interessierst, aber es ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen.
Ja, das klingt schon interessant. Jetzt, als du jetzt die Serie erwähnt hast, ist mir was eingefallen. Und zwar, ich habe vor, am 4. Dezember 2017, habe ich eine thematisch ähnliche Serie aus der ZDF-Mediathek, also da habe ich die besprochen, die habe ich dann kurz vorher gesehen, nämlich die Miniserie Lobbyistin, eine sechsteilige Miniserie des ZDF. Und das war im Endeffekt, da ging es dann darum, dass so eine Politikerin, glaube ich sogar, die wird von einer Lobbyfirma angeworben, die nimmt dann auch diesen Job an und gerät da dann auch so in die Mühlen des, sagen wir mal so, des Machtzentrums Berlin und so weiter. Klang von der Prämisse her und so weiter mindestens genauso interessant wie die Serie, von die du jetzt erwähnt hast, aber leider war die Serie nicht wirklich gut und teilweise auch sehr plump. Und als ich dann nachgelesen habe, dass Teile des Autorinnen-Teams mal bei der Heute-Show gearbeitet haben, habe ich mir dann gedacht, ja, wenn das jetzt lustig gemeint gewesen wäre, also wenn das jetzt als Satire gedacht worden wäre, dann hätte es vielleicht funktioniert, aber das war halt irgendwie ernst gemeint. Also es ist natürlich zwischendurch auch dramatisch, weil da irgendwie dann auch Leute sterben und so weiter und sie da auch immer wieder in Gefahr gerät, aber es war mir irgendwie ein bisschen zu reißerisch und zu plump. Also gute Ansätze waren da, aber das vielleicht kannst du spaßeshalber auf meinem Blog dann die das Review von mir von damals auch verlinken, so als Kontrastprogramm.
Das kann ich gerne
machen. Wie man es nicht machen soll.
Ja, ich habe gesagt, also die Serie hat auch ihre Schwächen und das sind auch Sachen drin, die ich ein bisschen anders inszeniert hätte. Es gibt auch ja zahlreiche Leute schon, die sich zu der Serie auch online geäußert haben in Kritiken und so weiter. Und da kommt auch mal das Wort vor, dass einiges doch recht vereinfacht, teilweise plump dargestellt ist, dass einem das Grinsen von Helgi Schmid nach Folge 2 allerspätestens massivst auf die Nerven geht. Das ist richtig, aber ich sag das schon, wenn man durchhält, so über die Mitte hinaus, dann löst sich da auch vieles auf und es bröckelt so ein bisschen an dieser gesamten Fassade. Es ist einfach wirklich sehenswert, da dran zu bleiben.
Ja, das klingt interessant. Also es klingt schon mal besser als die Serie Lobbyistin, die ich damals gesehen habe. Okay, die waren nur 6 Folgen und insgesamt nur etwa 3 Stunden, also war jetzt nicht so lang. Aber ja, war jetzt leider irgendwie.
Es sind jetzt 8 Folgen, die sind noch bis Mitte nächsten Jahres in der ARD-Mediathek verfügbar. Also ausreichend Zeit, vielleicht, wenn es mal draußen auch wieder kühler ist, da mal reinzuschauen, wenn man sich für ein bisschen was Politischeres interessiert.
Genau. Ja.
Ja, das waren unsere beiden Tipps für heute. Ich habe jetzt noch einen Augenmerk, den ich an dieser Stelle einfach ansprechen muss, weil es so total mein Themenbereich ist. Eine Situation, die im Juli auftrat und die einen schon nachdenkenswert macht. Du wirst es mitbekommen haben, Marius, im Juli passierte Folgendes. An einem Freitag funktionierten plötzlich hunderttausende Computer auf der Welt nicht mehr.
Millionen.
Also es war eine ganze Latte betroffen, nicht Privatnutzerinnen und Nutzer, sondern vor allem Unternehmen. Auch Krankenhäuser waren zum Beispiel dabei. Was war passiert? Alle dachten, oh, wir sehen den blauen Bildschirm. Das muss das böse Microsoft gewesen sein, die hier irgendwas verpfuscht haben. Nein, es war diesmal nicht das böse Microsoft, sondern ein Anbieter namens CrowdStrike, der quasi eine Sicherheitssoftware anbietet. Und diese Sicherheitssoftware im Endeffekt, wenn man es für Privatnutzer vergleicht, wäre es sowas Ähnliches, was man immer als Virenscanner oder so einfach auch bezeichnet. Diese Software hat eben Zugriff auf den sogenannten Windows-Kernel. Das heißt, die kann tiefe Änderungen im Betriebssystem vornehmen. Und was ist passiert? CrowdStrike hat ein Update ausgeliefert. Das Update war fehlerhaft, hat in diesem Windows-Kernel einiges zerschossen und die Computer haben sich in einen Recovery-Modus versetzt. Es hat also nichts mehr funktioniert. Und natürlich, wer plötzlich einen Computer mit blauem Bildschirm vor sich hat und gar nicht die Möglichkeit hat, hier in dem Moment etwas zu tun, der kann auch nicht arbeiten. Also Folge, Flughäfen geschlossen, Krankenhäuser konnten nicht operieren, ihre Patienten nicht aufnehmen, Unternehmen konnten nicht arbeiten und so weiter. Und es war mal wieder so ein typischer Vorfall, wo man dann doch ein bisschen ins Nachdenken kommt. Also ich bin ja sehr viel technisch unterwegs. Ich sag auch immer für mich selber, ich bin einigermaßen für das, was ich tue, auch gut abgesichert. Ich habe Kopien meiner Daten. Das heißt, wenn mein Hauptcomputer nicht funktionieren würde, hätte ich jederzeit die Möglichkeit, ein Tablet oder irgendwas anderes einzuschalten und möglicherweise nahtlos an dieser Stelle weiterzuarbeiten, an der ich gerade vor 5 Minuten aufgehört habe. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, natürlich ist das auch wieder davon abhängig, dass dann die im Hintergrund arbeitende Cloud funktioniert.
Ja.
Und jetzt hatten wir an diesem Freitag und dann auch wohl in den Folgetagen auch noch ein bisschen Probleme, dass, und in dem Fall jetzt wirklich Microsoft, dass da auch noch einige Cloud-Dienste ausgefallen waren. Das heißt, im schlimmsten Fall wäre es also so gewesen, dass mein Computer einen blauen Bildschirm gezeigt hätte, ich nichts hätte tun können, ich vielleicht meinen alten Laptop oder ein Tablet aus der Schublade geholt hätte, will weiterarbeiten und kann plötzlich nicht auf meine Cloud-Dateien zugreifen. Ja, was mache ich jetzt, Marius? Was würdest du in so einem Moment dann tun? Würdest du einfach sagen, ich stelle jetzt mal die Arbeit ein oder würdest du in Panik verfallen? Wie würde das bei dir ausschauen?
Also, wenn das jetzt natürlich in meinem Job im Büro an der Hochschule wäre, da gäbe es natürlich dann, würden natürlich alle ein bisschen vielleicht in Panik verfallen und würden uns dann alle ein bisschen anschauen und überlegen, was wir machen würden, dann bei uns die IT irgendwie fragen, was los ist, und die würde sagen, sie kümmert sich drum, und ja, es wäre natürlich sehr ungünstig, vor allem, weil ich eben an der Hochschule arbeite und das dann natürlich auch mit Netzwerken und das ist ja eine riesige Hochschule mit, keine Ahnung, 10.000 Mitarbeitern, wenn du alle zusammenrechnest, oder und fast 30.000 Studierenden, glaube ich, und da ist natürlich ein riesiges Netzwerk, eine riesige IT, natürlich jetzt nicht alles zentral, sondern denke ich überwiegend dezentral angeordnet, und deswegen wird es natürlich auch einen massiven Einbruch. Wenn das jetzt natürlich mir privat passieren würde, dann wird es auch ein bisschen schwierig, wobei ich ehrlich gesagt bin, ich bin so oldschool, ich tue meine Sachen, also meine ganzen Filmkritiken und das Zeug, was ich da schreibe, das tue ich immer noch oldschool auf Stick und externe Festplatte sichern. Und in dem Fall ist es ja dann sogar nicht unbedingt die falsche Variante, weil wie du gesagt hast, man könnte dann, ich habe auch noch ein Tablet, das kann ich dann nutzen, wenn jetzt der Hauptcomputer ausfällt. Und es ist natürlich die Frage, die sich mir jetzt da stellt, ist das die einzige oder gibt es da zu wenige, sag jetzt mal, Unternehmen, die diese Dienste bereitstellen, und wenn dann quasi einer ausfällt, sieht es duster aus, oder müsste man nicht sagen, man tut sich auf viel kleinere oder viel mehr verschiedene Anbieter oder verschiedene Programme dann irgendwie ausdifferenzieren, um eben so einen weltweiten Computerausfall von Millionen Rechnern zu verhindern?
Also das, was da mit CrowdStrike passiert ist, fällt wahrscheinlich nur bedingt in die Rubrik, was du jetzt gerade meintest, weil die einfach ja wirklich erstens nur bei Unternehmen eigentlich verbreitet sind. Privatnutzer spielen da so gut wie keine Rolle. Und auf der anderen Seite aber eben auch ja selbst schuld waren in dem Sinn. Also es hat ja kein Nutzer auch irgendwas verbockt oder wie auch immer. Du hättest auch dem Update in dem Fall gar nicht widersprechen können, weil das einfach automatisiert eingespielt wird. Aber natürlich, mit Blick auf Privatnutzer sehe ich das ganz genauso wie du. Wir müssen uns einfach fragen, wie haben wir im Fall der Fälle noch Zugang zu unseren Daten? Wie kann das noch funktionieren, wenn ich jetzt wirklich so einen Ausfall mal hätte, wie komme ich dann an meine Daten ran? Und der einzige Weg kann eigentlich sein, erstens mehrere Geräte zu besitzen, die ich nutzen kann, möglichst mit verschiedenen Systemen, eben zum Beispiel ein Windows-Computer, ein Android-Tablet, vielleicht auch eines der Geräte, was gar nicht in dem Moment online ist, damit es ja kein Update in dem Sinne einspielen kann. Und zweitens, und das hast du auch genau richtig angesprochen, du brauchst immer irgendwelche Sicherheitskopien deiner Daten. Also das ist das Einzige, was wirklich dagegen hilft. Bei mir sieht es ja seit Jahren schon so aus, ich arbeite viel in der Cloud, aber meine wichtigsten Cloud-Daten sind einmal ohnehin lokal auf dem Computer gespeichert und zum anderen gibt es ein regelmäßiges Backup auf eine Netzwerkfestplatte. Und dadurch habe ich eigentlich im günstigsten Fall die Sachen dreimal. Ich habe die in der Cloud, ich habe die auf dem Computer, ich habe die auf der Netzwerkfestplatte. Und dadurch bin ich da relativ gut abgesichert. Aber natürlich ganz klar, wenn es ums aktuelle Arbeiten geht, wenn ich jetzt gerade einen Artikel beruflich schreibe und drück auf Speichern, ist der in dem Moment natürlich erstmal in der Cloud gespeichert und auf meinem Computer, wenn jetzt wieder im Juli plötzlich zwei Dinge ausfallen, Computer und Cloud, ist natürlich mein aktueller Artikel in dem Moment auch nicht mehr zugänglich. Das ist ganz klar. Also sich dagegen zu wappnen, dürfte eigentlich unmöglich sein, aber der Tag im Juli hat einfach mal wieder gezeigt, dass wir schon so ein bisschen aufpassen müssen und uns nicht abhängig machen dürfen von vielleicht nur einem einzigen Anbieter. Und es kommt auch noch ein interessanter Punkt dazu, soll auch der letzte Aspekt in dem Sinne sein, weil ich auch mal deine Meinung dazu hören möchte. CrowdStrike, also dieses Unternehmen, was das verbockt hat, hat sich relativ wenig dazu geäußert. Die haben sich da relativ zurückgezogen, haben dann irgendwann wohl ein weiteres Update veröffentlicht, um das wieder auszubügeln. Sehr wohl geäußert hat sich Microsoft, die in dem Fall ja nicht schuld waren, die konnten wirklich nichts dafür, aber sie haben die Schuld nicht CrowdStrike in dem Sinne zu 100% gegeben, sondern einer Institution, nämlich der Europäischen Union.
Und wieso das?
Weil die Europäische Union vor über 10 Jahren verfügt hat, dass Microsoft nicht nur eigene Sicherheitslösungen auf Windows-PCs anbieten darf, sondern anderen Anbietern Marktchancen geben muss und demnach auch Zugang zu sowas wie diesem Windows-Kernel, damit die eigene Sicherheitssoftware verkaufen können. Und das macht eben CrowdStrike, hat quasi Zugang in dem Sinne zu den Betriebsgeheimnissen in Anführungszeichen von Microsoft und liefert jetzt ein Update aus und es zerschießt alles. Jetzt natürlich, ich halte von dieser Anschuldigung relativ wenig, sage ich, bevor du was dazu sagst. Aber natürlich, es ist so wahnsinnig viel in dieser Computer- und Softwarebranche los. Von den meisten Dingen wissen wir als Endnutzerinnen und Endnutzer gar nichts. Und diese Geschichte war mir auch total neu. Nicht, dass die EU da mal was entschieden hat, sondern dass wirklich es Software gibt, die bis in die tiefsten Tiefen eines Betriebssystems Daten verändern kann. Das fand ich interessant.
Ja, also ich halte diese Kritik auch für unsinnig. Es war eine gute Entscheidung, dass man eben von Microsoft allein weggegangen ist, weil es ist ja im Endeffekt, jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt kein ITler, wie viele Betriebssysteme für Computer, jetzt nicht Handys, sondern Tablets, gibt es denn überhaupt noch? Es gibt Windows, es gibt Linux und es gibt Apple und das war's. Mehr gibt's nicht.
An sich war es das. Es gibt noch das Chrome OS von Google, aber das kannst du vergessen. Das sind Marktanteile von unter 1%.
Ja, also im Endeffekt gibt es da drei große und generell so im Bereich IT, Telekommunikation, Smartphones ist es ja generell so, dass es da nur wenige Alternativen gibt, die sich wirklich durchsetzen. Und das ist natürlich dann, wie nennt man das in wirtschaftswissenschaftlichen Oligopol, also wenn quasi eine Herrschaft oder eine Macht, Marktmacht von nur wenigen, das ist natürlich auch bedenklich, weil die könnten ja theoretisch dann irgendwie untereinander einfach die Preise absprechen und dann findet überhaupt kein Wettbewerb mehr statt. Und das ist natürlich unschön. Und dass die EU sich da dafür entschieden hat, ist völlig richtig. Die Bedenken, die ich jetzt natürlich ein bisschen habe, was ich habe ich natürlich auch gelesen, die Sache mit den Krankenhäusern. Inwieweit macht sich da die öffentliche Infrastruktur von Krankenhäusern oder was weiß ich, Kraftwerken und ähnlichen wirklich heikler Infrastruktur oder wie sagt man anfälliger Infrastruktur sehr angreifbar, wenn sie vielleicht auf zu wenige verschiedene Anbieter setzt? Das ist die Frage, die sich jetzt mir dadurch gestellt hat. Kann man da was besser machen? Man muss eigentlich immer aus solchen Fehlern, muss man doch irgendwie schauen, dass man lernt, so wie bei der Corona-Pandemie.
Ja, also das ist sicherlich ein Punkt, dass man sich in eine gewisse Abhängigkeit da begibt und dass das natürlich nicht gut ist. Was ich da draus als Anbieter von sowas lernen würde, ist, es ist schön und gut, wenn ich auf gewisse Probleme, Softwarelücken, was auch immer entdeckt wird, schnell reagieren kann. Also das Update wirklich an meine Kundinnen und Kunden ausliefer und es ist sofort auf dem System. Das ist schön und gut.
Ja.
Aber ich bin mittlerweile eigentlich dagegen, sowas on the fly innerhalb von wenigen Sekunden zu machen, sondern mein Weg wäre immer als Anbieter von solcher Software ausrollen an eine gewisse Gruppe von Kunden, Stunde beobachten, passiert was, passiert nichts, komplett ausrollen. Das könnte eigentlich ein Weg sein. Mhm. Es gibt nun mal kritische Infrastruktur. Ich würde sowas wie ein Krankenhaus genauso dazu zählen wie jetzt auch ein Flughafen, weil ich möchte ja nicht, dass irgendwo plötzlich die Flugzeuge am Himmel nicht mehr verfolgbar sind, zum Beispiel über meine Software, die ich da habe. Ob jetzt ein Unternehmen oder was, was hier, keine Ahnung, Steuerberatung macht oder wie auch immer, ob das nicht mal, wenn doch mal was passiert, eine halbe Stunde kurz mal verzichten kann, ist nicht so schlimm wie jetzt die anderen genannten Geschichten. Mhm. Also insofern, es müsste bei sowas, wie es auch bei Betriebssystem-Updates für uns Endkundinnen und Kunden ist, es müsste auch bei sowas gestaffelte Aktualisierungen geben, nicht sofort an alle rausschießen, sondern erstmal einen Teil beobachten, Stunde warten und dann. Das könnte zum Beispiel ein Weg sein, was man aus diesem Vorfall im Juli lernen könnte.
Ja.
Genau. Ja, das war's jetzt mit unserer Folge 6. Ich glaube, wir haben doch wieder einiges reingepackt unserer Vier-Augen-Geschichte über Tipps und einen jetzt doch längeren Augenmerk, der aber, glaube ich, ein auch nicht ganz unwichtiges Thema angesprochen hat. Ich bedanke mich bei dir, Marius, dass du wieder dabei warst. Auch jetzt in der Ferienzeit hier ja. Ich komme ja gerade wieder aus den Ferien. Jetzt geht's bei mir auch wieder weiter. Aber auf jeden Fall danke, dass du wieder dabei warst. Und ich denke, uns fällt dann auch wieder was für Folge 7 ein, oder? Wir sind ja kreativ.
Ja, ich denke ich auch. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte, dass es schön geklappt hat. Bei mir steht jetzt demnächst der zweite Sommerurlaub noch an. Aber wir werden bestimmt wieder irgendwas finden. Die Welt von Film, Fernsehen und damit zusammenhängender Technologie im weitesten Sinne ist zu groß und zu weit, als dass wir da nichts finden würden, denke ich.
Genau so sieht's aus. Demnach nochmal danke und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.